Sie hört nicht auf. Am Anfang wirkt es wie eine dieser Bewegungen, die man im Vorbeigehen übersieht. Ein paar Schritte, ein Drehen, vielleicht ein Ausgleich für etwas, das sich im Körper staut. Doch es bleibt nicht dabei. Sie tanzt weiter, ohne Musik, ohne Anlass, mitten auf der Straße. Stunden vergehen, dann ein Tag. Ihr Körper wird langsamer, schwerer, aber er hält nicht an. Die Menschen bleiben stehen. Erst schauen sie nur, dann beginnen sie zu zählen, zu reden, sich zu fragen, ob das noch Absicht ist. Ob sie spielen, provozieren oder betteln will, aber nichts daran wirkt wie ein Spiel. Sie tanzt, als gäbe es keinen Punkt, an dem sie aufhören kann. Am nächsten Tag ist sie immer noch da. Und irgendwann steht sie nicht mehr allein. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen, mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Tim.
Und ich bin Svea. Und heute geht es nach Straßburg. Wieder einmal findet ihr die spannenden Fotos zur Folge auf unserem Instagram unter dem Namen Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Tim, vorbereitend auf diese Folge habe ich mir überlegt, ich weiß nicht, ob man das aus dem Intro jetzt schon heraushören kann, wenn man noch nicht weiß, worum es geht. Aber es geht, doch, kann man, es geht um Tanzen.
Steht ja auch im Folgentitel.
Es steht tatsächlich auch im Folgentitel, obwohl ich persönlich wahrscheinlich nicht genau wüsste, was das sein soll, wenn ich den Titel nur lesen würde. Du warst ja gestern auch tanzen, aber was ist so, würdest du sagen, kannst du dich an eine Nacht oder vielleicht auch einen Tag erinnern, wo du am längsten am Stück getanzt hast? Also gibt es da ein Event, an das du dich erinnern kannst?
Genau, also gestern das Tanzen, das war ja eher im Fußwackeln oder mit dem Nackenwackeln, Nackentanzen.
Nackentanzen.
Bei einem Black-Metal-Konzert. Übrigens von der Band, die wir in der allerersten Folge erwähnt haben, Antrich, die damals ja über The Terror gesungen haben. Und jetzt gab es eben das neue Album und ein Release-Konzert. Das heißt, da wurde weniger getanzt, aber eben ein bisschen bewegt. Und so richtig tanzen mache ich sehr selten. Was komisch ist, dass wir uns tanzend kennengelernt haben. Aber da haben wir auch nur kurz getanzt. Ich habe höchstwahrscheinlich, wie vielen in dieser Location, nach sehr wenig Bier, weil ich immer sehr wenig Bier trinke, wahrscheinlich versucht, dir den Disco Fox beizubringen. genau. Aber dann das längste Tanzen ist ja wahrscheinlich so, wo ich dann doch mal so im Studium damals noch, als ich noch jung war und knackig und frisch, dass man da dann auf irgendwelchen Partys, aber dann auch nur so 2-3 Stunden. Also ich habe nie jetzt, also ich war nie auf irgendwie so Schlager-Move oder Love Parade oder sowas, wo man, keine Ahnung, wie lange man da tanzt, während diese Paraden da laufen. Bei Festivals hat man ja auch mal eine Pause zwischendurch, dass man dann mal kurz zum Zelt geht und sich hinlegt. Also ich glaube, so länger als 2-3 Stunden war es eigentlich nie. Ich bin also nie der Tanzwut verfallen. Ich habe aber Tanzwut mal live gesehen. Also nicht, also die Band Tanzwut, die gibt's ja auch. Die haben mal auf so einem Mittelaltermarkt gespielt. Aber es hat auch extrem geschüttet an dem Tag. Das war so ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Dortmund. Das heißt, da standen dann da so diese 3 Tanzwut-Leute hier auf der Bühne und davor dann auch nochmal 3 so im Regen. Das war ein bisschen traurig. Das hat nicht viel mit Tanzen zu tun gehabt an dem Tag. Hast du mal lange getanzt?
Ja, doch. Also ich würde sagen, das längst, beziehungsweise es gibt schon Nächte, in denen ich viel getanzt habe. Ich tanze auch sehr gerne auf Konzerten. Obwohl viele meiner Freundinnen, die das miterlebt haben, vielleicht hinterfragen würden, ob man das als Tanzen bezeichnen kann. Ich gebe mir Mühe, sagen wir es so. Aber ich habe auf der Fusion letztes Jahr habe ich sehr lange getanzt, weil es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten gab zu tanzen. Und das war mein erstes Festival. Also immer, wenn ich an langes Tanzen denke und auch in Vorbereitung auf diese Folge, musste ich an so einige Tage an der Fusion denken. Das ist ja irgendwie auch, ich weiß jetzt nicht, wie unsere ZuhörerInnen bewandert sind, aber ich finde vor allem irgendwie so, in der Techno-Szene ist das ja auch immer sehr. Ich finde, das hat schon fast was von so einem Aerobic-Kurs. Ich fand es sehr toll, aber so.
Oh, das habe ich. Da war ich mal auf so einer Elektro-Party. Da war dann in so einem kleinen Floor. in so einem Käfig quasi, da war so ein DJ drin. Und natürlich richtig, das war, wie du sagst, so Aerobic-Kurs. Alle stehen quasi so in Reihe und Glied und gucken halt zum DJ und bewegen. Und ich stand da so ganz am Ende des Raumes, hab dann kurz geguckt.
Das ist schon, sieht von außen schon krass aus.
Okay, ich gehe wieder rückwärts aus dem Raum heraus und gehe vielleicht einfach nach Hause.
Aber du kommst doch aus dem Osten. Also eigentlich muss man doch dann hacken können auch, oder?
Hacken?
Ja, kannst du nicht hacken?
Dann hacken.
Ach, wie witzig. Das ist so eine Tanzform, die man irgendwie im Techno. Also ich kriege bestimmt jetzt Ärger unter der Folge. Keine Ahnung, wo genau man wie hacken anwendet, aber das ist ja so eine Art.
Ich konnte mal shuffeln. Das war cool.
Das hat sich total cool.
Und wie ist das hier, um Krocher? So, also sehr so aus Spaß mal irgendwie, oder dass man mal den Moonwalk versucht. Aber ja, aber Techno-Szene, da bin ich ja komplett raus. Wir waren halt, also wir waren ja in der normalen Bandszene in Leipzig mit Felsmusik, wie wir gebildeten Leute sagen, Rockmusik. Es gab damals den Verein, die Band-Community e.V. Und da gab es dann auch einmal im Jahr so einen Contest. Und da hat mir dann eben von der Band-Community so ein Treffen in der Moritz-Bastei. Und da muss halt jede Band mal kurz, wir saßen dann da alle in einem Raum, auf der Bühne wurde moderiert und dann sollten halt alle Bands sich mal ganz kurz vorstellen. Und wir dann so, ja, wir sind so und so und machen halt Rockmusik und die anderen waren, ja, wir sind so und machen Hip-Hop. Und dann waren, ich weiß den Namen der Band nicht mehr, was waren da so drei Dudes, die saßen dann da und so, ja, hallo, wir sind so und wir machen richtig harten Techno. Super geil. Also die machen keinen Techno, das haben die aus Spaß gesagt, aber das drückt so viel aus. Und im Sächsischen ist ja, also man sagt ja nicht richtig hart, man sagt ja Richard. Deswegen mag ich den Namen Richard. So, so viel dazu. Jetzt mal Richards Folge hier. Oder hast du noch eine andere Frage?
Nee, das reicht mir, glaube ich.
Dann kannst du jetzt mal Richard vorlesen.
Straßburg zu Beginn des 16. Jahrhunderts ist keine abgelegene Stadt, sondern ein Zentrum. Als freie Reichsstadt gehört sie formal zum Heiligen Römischen Reich, organisiert ihr Leben aber weitgehend selbst. Der Rat entscheidet über Handel, Preise, Versorgung und Rechtsprechung. Die Lage am Rhein macht die Stadt zu einem Umschlagplatz für Waren und Nachrichten zwischen Süddeutschland, Frankreich und den niederländischen Gebieten. Um 1500 leben hier schätzungsweise zwischen 20.000 und 25.000 Menschen. Das bedeutet kurze Wege, volle Straßen, enge Häuser und eine Gesellschaft, in der sich alles schnell herumspricht. Diese Nähe schafft Abhängigkeit. Wer hier lebt, ist darauf angewiesen, dass Märkte funktionieren, dass Getreide verfügbar ist und dass Preise berechenbar bleiben. Genau das gerät ins Wanken. Für die Jahre vor 1518 sind steigende Getreidepreise und Versorgungsprobleme belegt. Schlechte Ernten wirken sich unmittelbar auf den Alltag aus. Wer ohnehin wenig besitzt, spürt solche Schwankungen zuerst. In städtischen Aufzeichnungen finden sich Hinweise auf Armut, auf Menschen, die Unterstützung benötigen und auf eine Lage, die sich nicht stabilisieren lässt. Dazu kommt ein medizinisches Weltbild, das vieles erklärt, aber wenig verhindert. Krankheiten gehören zum Alltag und sie treten ohne klare Vorwarnung auf. Die gängige Vorstellung orientiert sich an der Humoralpathologie. Der Körper funktioniert, solange seine Säfte im Gleichgewicht sind. Hitze, Nahrung und Luft oder äußere Einflüsse können dieses Gleichgewicht stören. Daraus entstehen nicht nur körperliche Symptome, sondern auch Veränderungen im Verhalten. Diese Denkweise liefert einen Rahmen, aber keine Kontrolle. Sie beschreibt, was passiert, ohne verlässlich eingreifen zu können. Gleichzeitig beginnt sich die religiöse Ordnung zu verschieben. 1517 veröffentlicht Martin Luther seine Thesen gegen den Ablasshandel und stößt damit einen Prozess an, der in den folgenden Jahren weite Teile Europas verändern wird. Straßburg entwickelt sich später selbst zu einem wichtigen Ort der Reformation. Doch schon um 1518 werden erste Spannungen sichtbar. Fragen nach Schuld, Sünde und göttlicher Ordnung gewinnen an Gewicht. Ereignisse werden nicht nur als Zufall verstanden, sondern als mögliche Zeichen für eine gestörte Welt. Was sich daraus ergibt, ist keine einzelne Krise, sondern eine Überlagerung. Wirtschaftliche Unsicherheit, körperliche Verwundbarkeit und eine religiöse Deutung, die nach Ursachen sucht. In dieser Umgebung entsteht ein Bedürfnis nach Erklärung. Wenn etwas geschieht, das aus dem Rahmen fällt, muss es eingeordnet werden, und zwar schnell. Nicht als abstraktes Phänomen, sondern als etwas, das eine Ursache hat und einen Platz im Weltbild findet. Die Quellen aus dieser Zeit sind dabei auffallend zurückhaltend. Chroniken und städtische Aufzeichnungen arbeiten nicht mit dramatischen Bildern, sondern mit knappen Feststellungen. Sie beschreiben Zustände, Entscheidungen, Entwicklungen. Vielleicht wirken diese Quellen gerade deshalb so stark. Sie zeigen, wie eine Stadt denkt und reagiert, ohne das Geschehen auszuschmücken. Im Juli des Jahres 1518 taucht in den Straßburger Quellen erstmals ein Verhalten auf, das sich nicht einordnen lässt. Chroniken und spätere Zusammenstellungen berichten davon, dass eine Frau auf einer Straße der Stadt zu tanzen beginnt. Kein Fest, keine Musik, kein Anlass. Sie bewegt sich einfach weiter. Die Berichte bleiben dabei auffallend nüchtern. Es wird nicht beschrieben, was sie denkt oder fühlt. Es wird nur festgehalten, dass sie tanzt und nicht aufhört. Genau darin liegt die Irritation. Tanzen gehört zum Alltag, aber es ist gebunden an bestimmte Situationen. Menschen tanzen bei Festen, Prozessionen oder religiösen Feiern. Körperliche Bewegung besitzt in der spätmittelalterlichen Welt eine sichtbare soziale und religiöse Funktion. Gerade deshalb wirkt dieses Verhalten so verstörend. Die Bewegung löst sich von jedem bekannten Anlass. Hier fehlt der Rahmen vollständig. Die Bewegung beginnt ohne erkennbare Einleitung und setzt sich fort, als gäbe es keinen Punkt, an dem sie enden müsste. Mit der Zeit wird aus einer Beobachtung ein Problem. Die Quellen sprechen davon, dass die Frau über Stunden hinweg tanzt, bis zur Erschöpfung und am nächsten Tag wieder erscheint. Diese Wiederholung verändert die Wahrnehmung. Ein einzelner Ausbruch ließe sich noch als ungewöhnlich abtun. Eine Handlung, die sich über mehrere Tage hinweg fortsetzt, entzieht sich dieser Einordnung. Spätere Darstellungen sprechen von 4, 5 oder 6 Tagen nahezu ununterbrochener Bewegung. Diese Zahlen sind nicht einheitlich überliefert, aber sie zeigen, wie das Ereignis bereits kurz darauf als etwas Dauerhaftes verstanden wird. Die Umgebung reagiert zunächst nicht mit Eingriffen, sondern mit Aufmerksamkeit. Menschen bleiben stehen, beobachten, sprechen darüber. In einer Stadt dieser Größe verbreitet sich eine solche Nachricht schnell. Zwischen Marktständen und engen Häuserreihen bleibt der Blick immer wieder an derselben Bewegung hängen. Die Frau wird nicht isoliert, sondern zum sichtbaren Mittelpunkt eines Geschehens, das niemand erklären kann. Ein Körper, der sich nicht beruhigt, widerspricht dem, was man über Maß und Gleichgewicht weiß. In vielen späteren Darstellungen wird diese erste Tänzerin als Frau Trophäa bezeichnet. Der Name ist heute so präsent, dass er wie ein gesicherter Bestandteil der Geschichte wirkt. In den zeitnäheren Quellen erscheint er jedoch nicht. Dort bleibt die Frau anonym. Der Name gehört zu einer späteren Phase der Überlieferung, in der aus einem beobachteten Ereignis eine erzählbare Geschichte wird. Eine Figur mit Namen lässt sich leichter erinnern als eine ohne. Was in den frühen Berichten bleibt, ist diese Leerstelle. Keine Erklärung, kein Motiv, keine Stimme der Betroffenen. Nur die Feststellung, dass jemand beginnt zu tanzen und nicht aufhört. Noch ist ein einzelner Körper in Bewegung. Noch lässt sich das Geschehen als Ausnahme lesen. Doch diese Ausnahme bleibt nicht stehen. Aus der einzelnen Bewegung wird innerhalb weniger Tage ein Zustand, der sich nicht mehr eingrenzen lässt. In den frühen Berichten ist davon die Rede, dass sich weitere Menschen anschließen. Die Formulierungen bleiben dabei auffallend schlicht. Es wird nicht erklärt, warum sie es tut. Es wird nur festgehalten, dass sie es tun. In einer der überlieferten Beschreibungen heißt es sinngemäß, dass viele anders ebenfalls zu tanzen begannen. Mehr nicht. Kein dramatischer Einstieg, kein Auslöser, kein Ereignis, das die Bewegungen erklärt. Die Beobachtung steht einfach im Raum. Aus einer Person werden mehrere. Innerhalb weniger Tage sprechen die Berichte von mehreren Dutzend Betroffenen. Diese Angabe findet sich in den Zusammenstellungen, die sich auf städtische Aufzeichnungen und Chroniken stützen, wie sie etwa bei John Waller ausgewertet werden. Die Entwicklung ist damit greifbar. Das Verhalten bleibt nicht lokal, sondern breitet sich aus. Menschen, die zunächst Zuschauer sind, beginnen selbst zu tanzen. Mit der wachsenden Zahl verändert sich das Bild im Stadtraum. Die Quellen beschreiben keinen gemeinsamen Tanz, keine Reigen, keine Form, die man kennt. Es handelt sich nicht um ein Fest, sondern um eine Vielzahl von Einzelbewegungen, die gleichzeitig stattfinden. Die Menschen tanzen nicht miteinander, sondern nebeneinander. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil er zeigt, dass hier keine soziale Ordnung reproduziert wird, sondern etwas entsteht, das sich dieser Ordnung entzieht. Die körperlichen Folgen werden in den Berichten deutlicher benannt als die Ursachen. Es ist die Rede von Erschöpfung, von Zusammenbrüchen, von Menschen, die nicht mehr aufhören können, obwohl ihr Körper längst an seine Grenzen kommt. Mit der Zeit muss der Stadtraum selbst verändert gewirkt haben. Erschöpfte Körper auf offenen Plätzen, Menschen, die taumeln, stürzen oder nur noch mechanisch weiterlaufen. In den Beschreibungen fehlt jede Dramatisierung. Vielleicht wirken die Berichte gerade deshalb so verstörend. Es wird nicht geschildert, wie es sich anfühlt. Es wird nur festgehalten, dass es geschieht. An dieser Stelle setzt die spätere Überlieferung ein und verändert das Bild. Besonders bekannt ist die Angabe, die Tanzwut habe zeitweise bis zu 15 Todesfälle am Tag gefordert. Diese Zahl wird häufig zitiert und hat das Bild eines tödlichen Massenereignisses geprägt. Sie stammt jedoch nicht aus einer eindeutig belegbaren Straßburger Quelle von 1518. In den zeitnäheren Berichten findet sich keine solche tägliche Statistik. Dort ist von Zusammenbrüchen die Rede, von Menschen, die sterben könnten, aber ohne die konkrete Zahl. Die 15 pro Tag gehören zu späteren Verdichtungen der Geschichte. Damit verschiebt sich auch der Fokus. Die Frage ist nicht mehr, ob einzelne Menschen tanzen, sondern warum es immer mehr werden. Die Bewegung wird sichtbar, wiederholt sich und gewinnt dadurch eine eigene Stabilität. Wer zusieht, steht nicht mehr außerhalb, sondern bewegt sich in einem Umfeld, in dem dieses Verhalten bereits stattfindet. In diesem Moment kippt die Situation. Aus einer Beobachtung wird ein Zustand, aus einem Einzelfall ein Problem, das die Stadt nicht mehr ignorieren kann. Mit der Ausbreitung des Tanzes erreicht das Geschehen einen Punkt, an dem die Stadt reagieren muss. Was zuvor als ungewöhnliches Verhalten einzelner Personen wahrgenommen werden konnte, wird zu einer sichtbaren Störung des öffentlichen Lebens. Menschen brechen auf offener Straße zusammen, Gruppen versammeln sich und das Geschehen lässt sich nicht mehr übersehen. Der Rat greift ein. Die ersten Maßnahmen orientieren sich an der medizinischen Logik der Zeit. Ärzte werden hinzugezogen und ihre Einschätzung folgt dem damals verbreiteten humoralpathologischen Modell. In den überlieferten Zusammenfassungen wird ihre Diagnose als ein überhitztes Blut beschrieben. Ein Zustand, der durch Bewegung weiter angeheizt, aber auch wieder abgebaut werden könne. Die Schlussfolgerung wird aus heutiger Perspektive widersprüchlich, ist innerhalb dieses Denkmodells jedoch konsequent. Wer tanzt, soll weiter tanzen, um das Ungleichgewicht im Körper auszugleichen. Auf dieser Grundlage trifft der Rat eine Entscheidung, die sich konkret fassen lässt. Es werden Maßnahmen organisiert, die das Tanzen nicht unterbinden, sondern strukturieren sollen. In den Berichten ist davon die Rede, dass Plätze bereitgestellt werden, auf denen sich die Betroffenen bewegen können. Gleichzeitig werden Musiker engagiert, um einen Rhythmus vorzugeben und Personen eingesetzt, die den Ablauf begleiten. Die Stadt schafft damit einen Rahmen, in dem das Verhalten nicht verschwindet, sondern gezielt fortgeführt wird. Diese Entscheidung ist kein Randdetail, sondern ein zentraler Punkt der Überlieferung. Sie zeigt, dass das Geschehen nicht als reine Störung verstanden wird, sondern als Zustand, der sich innerhalb der bestehenden Ordnung behandeln lässt. Tanzen wird hier nicht als Symptom eines unkontrollierbaren Ereignisses begriffen, sondern als Teil einer Therapie. Die Stadt reagiert nicht mit Verbot, sondern mit Organisation. Die Wirkung dieser Maßnahmen bleibt nicht eindeutig. Die Quellen beschreiben weiterhin Menschen, die tanzen, zusammenbrechen und nicht zur Ruhe kommen. Musiker geben einen Rhythmus vor, während gleichzeitig Menschen vor Erschöpfung kollabieren. Eine unmittelbare Entspannung der Lage lässt sich daraus nicht ableiten. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass sich das Verhalten unter diesen Bedingungen weiter fortsetzt. Die Vorstellung, durch gesteigerte Bewegung ein Gleichgewicht wiederherzustellen, führt nicht dazu, dass das Phänomen verschwindet. Im weiteren Verlauf zeigt sich jedoch, dass die medizinische Strategie keine eindeutige Wirkung entfaltet. trotz organisierter Tanzplätze, trotz Musik und trotz der Vorstellung. Bewegung könne das Problem lösen, tanzen Menschen weiter, brechen zusammen und kehren erneut auf die Straße zurück. Genau an diesem Punkt beginnt die ursprüngliche Erklärung brüchig zu werden. Die Stadt reagiert dabei nicht chaotisch, sondern innerhalb der ihr zur Verfügung stehenden Modelle. Zunächst wird das Tanzen als körperliches Problem verstanden, das durch Fortsetzung der Bewegung gelöst werden soll. Doch je länger das Geschehen anhält, desto stärker verschiebt sich die Deutung. Der Fokus wandert langsam vom Körper und hin zu einer religiösen Erklärungsebene. Nicht mehr nur das Blut scheint aus dem Gleichgewicht geraten zu sein, sondern die Ordnung, in der dieser Körper steht. Was in den Quellen sichtbar wird, ist weniger eine einzelne falsche Entscheidung als eine Reihe von Versuchen, ein schwer erklärbares Verhalten einzuordnen und zu kontrollieren. Jede dieser Maßnahmen folgt einer Logik, die innerhalb ihrer Zeit plausibel ist. Gleichzeitig zeigt sich, dass keine dieser Logiken in der Lage ist, das Geschehen eindeutig zu beenden. Mit dem Fortbestehen des Tanzes verändert sich nicht sofort das Verhalten der Betroffenen, sondern zunächst der Blick auf sie. Die Bewegung hört nicht auf, obwohl die Stadt Plätze organisiert, Musiker engagiert und versucht, das Geschehen medizinisch zu kontrollieren. Menschen tanzen weiter, brechen zusammen und kehren erneut auf die Straßen zurück. Der Zustand stabilisiert sich nicht, er hält an. Langsam reicht die ursprüngliche Erklärung nicht mehr aus. Das Tanzen wird nicht länger nur als körperliches Ungleichgewicht verstanden. Es bekommt eine andere Bedeutungsebene. In den Überlieferungen taucht nun der Bezug zum heiligen Vitus auf, einer Figur, die im spätmittelalterlichen Volksglauben mit bestimmten Krankheitsbildern verbunden ist, insbesondere mit unkontrollierten Bewegungen und Krämpfen. Der Begriff Veitstanz ist zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt und beschreibt solche Zustände. Wichtig ist dabei, der historische Begriff meint nicht automatisch dasselbe wie das, was in der modernen Medizin später als neurologische Erkrankung beschrieben wird. Etwa die Chorea Sydenham. Veitstanz wird über Jahrhunderte hinweg für unterschiedliche Formen unkontrollierter Bewegung verwendet. Mal medizinisch, mal religiös, mal sehr allgemein. Der Begriff beschreibt deshalb weniger eine klar definierte Diagnose als eine Art Sammelbezeichnung für auffällige körperliche Zustände, die Menschen sich anders kaum erklären konnten. Mit dieser Verschiebung ändert sich auch das konkrete Handeln der Stadt. Die zuvor eingesetzten Mittel werden nicht einfach ergänzt, sondern teilweise zurückgenommen. Musik, die zunächst gezielt eingesetzt wurde, um den Tanz zu strukturieren, wird nun eingeschränkt und untersagt. Der öffentliche Raum verliert damit seine Funktion als Ort der Behandlung. Stattdessen gewinnen religiöse Praktiken an Bedeutung. In den Berichten taucht nun erneut der Bezug zu St. Vitus auf. Gruppen von Betroffenen werden schließlich aus der Stadt herausgeführt und zu einem der heiligen Vitus geweihten Orte gebracht. Unter anderem in die Nähe eines Schreins bei Saverne. Dort sollen Gebete, Rituale und der Kontakt mit einem geweihten Ort das bewirken, was zuvor durch körperliche Bewegung erreicht werden sollte. Das Problem wird nun nicht mehr primär als medizinischer Zustand verstanden, sondern als religiös bedeutbares Phänomen. Diese Veränderung ist kein Detail, sondern eine klare Zäsur. Die Stadt wechselt nicht nur ihr Mittel, sondern ihr Erklärungsmodell. Zunächst wird der Körper behandelt, dann wird die Bedeutung dieses Körpers neu interpretiert. Das Problem liegt nicht mehr im Blut, sondern in einer Ordnung, die außerhalb des Körpers gedacht wird. In den Quellen laufen damit Entwicklungen gleichzeitig ab. Einerseits der Versuch, ein sichtbares Verhalten zu kontrollieren. Andererseits die Suche nach einem Modell, das dieses Verhalten überhaupt verständlich macht. Als die erste Erklärung nicht trägt, wird sie ersetzt. Die Bewegung selbst verändert sich in dieser Phase kaum. Menschen tanzen weiterhin, brechen zusammen, stehen wieder auf. Was sich verändert, ist der Rahmen, in dem dieses Verhalten gelesen wird. Aus einem körperlichen Zustand wird ein religiöses Phänomen. Und mit dieser Verschiebung ändern sich auch die Orte, an denen man eingreift und die Mittel, die man für wirksam hält. Was in Straßburg passiert, wirkt einzigartig. Eine Stadt, Menschen, die tanzen, die nicht aufhören können, Entscheidungen, die ins Leere laufen. Aber genau dieses Muster, ein Verhalten, das sich ausbreitet, ohne dass jemand es steuert, taucht auch in anderen Zeiten wieder auf. Tim wirft einen Blick darauf.
Wenn man das Geschehen von Straßburg aus der Distanz betrachtet, fällt ein Punkt sofort auf. Die Bewegung beginnt nicht als Gruppe. Es gibt keinen gemeinsamen Start, keine Verabredung, keinen Anlass, der mehrere Menschen gleichzeitig betrifft. Und trotzdem entsteht innerhalb kurzer Zeit ein Verhalten, das viele erfasst. Genau dieser Übergang ist der Schlüssel und erst historisch kein Einzelfall. Ein besonders gut dokumentiertes Beispiel liegt mehrere Jahrhunderte später und mehrere tausend Kilometer entfernt. 1962 beginnt in einem Internat im damaligen Tanganyika, dem heutigen Tansania, ein Ereignis, das als Lachepidemie bekannt wird. Ausgangspunkt ist eine Schule in Kashasha, nahe dem Viktoriasee. Drei Schülerinnen beginnen zu lachen. Es wirkt zunächst wie eine normale Situation, vielleicht ausgelöst durch Stress, vielleicht durch eine konkrete Situation im Unterricht. Doch das Lachen hört nicht auf. Es dauert an, breitet sich aus, erfasst weitere Schülerinnen. Innerhalb weniger Tage sind Dutzende betroffen. Die Berichte sind ungewöhnlich präzise. Insgesamt werden etwa 95 von 159 Schülerinnen betroffen. Die Symptome sind nicht nur Lachen, sondern auch Weinen, Schreien, Unruhe und körperliche Erschöpfung. Die Episoden dauern Minuten, manchmal Stunden, in einzelnen Fällen sogar Tage. Die Schule wird schließlich geschlossen. Doch damit endet das Geschehen nicht. Die betroffenen Schülerinnen kehren in ihre Heimatdörfer zurück und dort setzt sich das Muster fort. Weitere Schulen werden betroffen, ganze Gemeinschaften reagieren. Insgesamt sind im Verlauf mehrere hundert, nach manchen Schätzungen über 1000 Menschen involviert. Die Ereignisse ziehen sich über Monate, teilweise über mehr als ein Jahr. Was hier dokumentiert ist, lässt sich nicht durch eine klassische Infektion erklären. Es gibt keinen Erreger, keine nachweisbare physische Ursache, die sich von Person zu Person überträgt. Stattdessen greifen Forscher auf ein Konzept zurück, das heute als Mass Psychogenic Illness oder massenpsychogene Erkrankung bezeichnet wird. Gemeint ist damit ein Zustand, in dem sich Symptome innerhalb einer Gruppe ausbreiten, ohne dass eine organische Ursache nachweisbar ist. Die Übertragung erfolgt nicht über den Körper im klassischen Sinn, sondern über Wahrnehmung, Erwartung und soziale Nähe. Ein weiteres Beispiel stammt aus den Vereinigten Staaten. Genauer gesagt aus Leroy im Bundesstaat New York. Im Jahr 2011 entwickeln mehrere Schülerinnen einer Highschool plötzlich unkontrollierbare Zuckungen, Lautäußerungen und Bewegungen, die an neurologische Störungen erinnern. Die Fälle häufen sich, Medien berichten darüber, die Zahl der Betroffenen steigt zeitweise auf über ein Dutzend. Auch hier wird zunächst nach einer physischen Ursache gesucht. Umweltgifte, Infektion, neurologische Erkrankungen. Keine dieser Hypothesen lässt sich eindeutig bestätigen. Schließlich wird das Phänomen als funktionelle neurologische Störung im Rahmen eines massenpsychogenen Geschehens eingeordnet. Diese Fälle unterscheiden sich in ihrer Erscheinungsform deutlich von Straßburg. Es wird nicht getanzt, sondern gelacht, gezuckt oder geschrien. Und doch zeigen sie eine vergleichbare Struktur. Am Anfang steht ein einzelnes Verhalten oder eine kleine Gruppe. Dieses Verhalten wird sichtbar, beobachtet, wahrgenommen. In einem zweiten Schritt wird es reproduziert, zunächst unbewusst, dann in wachsender Zahl. Und irgendwann entsteht der Eindruck, dass etwas im Umlauf ist, das sich von Person zu Person weiterträgt. Der entscheidende Faktor ist dabei die soziale Umgebung. Solche Phänomene treten fast immer in Gruppen auf, die eng miteinander verbunden sind. Schulen, Klöster, Dorfgemeinschaften. Nähe bedeutet nicht nur physische Distanz, sondern auch geteilte Erwartungen, gemeinsame Belastungen und ähnliche Lebensumstände. In Tanganyika ist es ein Internat, in dem Schülerinnen unter Leistungsdruck stehen. In Leroy ist es eine Schule, in der Jugendliche auf engstem Raum zusammenleben. In Straßburg ist es eine Stadt, in der wirtschaftliche Unsicherheit, Krankheit und religiöse Spannungen den Alltag prägen. Ein weiterer Punkt ist die Deutung. In modernen Fällen greifen Betroffene und Umfeld zunächst auf medizinische Erklärungen zurück. In früheren Jahrhunderten stehen andere Modelle zur Verfügung. In Straßburg wird das Verhalten zunächst körperlich erklärt, dann religiös. In beiden Fällen wird das, was geschieht, in einem Rahmen eingeordnet, der verständlich erscheint. Diese Einordnung beeinflusst wiederum, wie sich das Verhalten weiterentwickelt. Die Forschung zeigt, dass solche Phänomene besonders dann auftreten, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen. Stress, Unsicherheit, ein klar sichtbares Ausgangsverhalten und eine soziale Struktur, die es erlaubt, dieses Verhalten zu beobachten und zu übernehmen. Dabei handelt es sich nicht um bewusste Nachahmung im Sinne einer Entscheidung. Die Betroffenen erleben ihre Symptome als real und nicht steuerbar. Genau das macht diese Ereignisse so schwer greifbar. Für Straßburg bedeutet das, es braucht keinen einzelnen Auslöser, der alle gleichzeitig betrifft. Es reicht, dass ein Verhalten sichtbar wird und auf einen Boden trifft, der dafür empfänglich ist. Die Stadt liefert diesen Boden. Die Enge, die Unsicherheit, die vorhandenen Deutungsmuster. Aus einem einzelnen Körper wird so kein isoliertes Ereignis, sondern ein Signal, das sich weiterträgt. Solche Phänomene lassen sich deshalb kaum durch einzelne Maßnahmen stoppen. Die hängen nicht nur am Körper, sondern an der Umgebung, in der dieser Körper steht. An der Gruppe, an den Erwartungen, an dem Druck, der ohnehin schon da ist. Wenn sich daran nichts ändert, bleibt auch das Verhalten bestehen.
Was sich aus den Quellen herausarbeiten lässt, ist erstaunlich klar und gleichzeitig voller Lücken. Beides gehört zusammen. Sicher ist zunächst der Rahmen. Im Jahr 1518 kommt es in Straßburg zu einem Ereignis, bei dem Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg tanzen, ohne dass sich dieses Verhalten in bekannte Form einordnen lässt. Das ist kein späterer Mythos, sondern durch mehrere voneinander unabhängige Überlieferungen gestützt. Chroniken, medizinische Texte und städtische Reaktionen greifen dasselbe Geschehen auf. Ebenso klar ist, dass die Stadt darauf reagiert. Der Rat greift ein, organisiert Maßnahmen, ändert diese Maßnahmen wieder. Das Ereignis bleibt nicht unbeachtet, sondern wird als Problem wahrgenommen, das behandelt werden muss. Auch die Bewegung selbst ist nicht strittig. Es handelt sich nicht um ein einzelnes Missverständnis oder eine Fehlinterpretation, sondern um ein Verhalten, das über Tage hinweg sichtbar ist und von mehreren Menschen gezeigt wird. Dass sich dieses Verhalten ausbreitet und dass die Stadt darauf reagiert, gehört zu den stabilsten Elementen der Überlieferung. Weniger klar wird es, sobald es ins Detail geht. Die genaue Zahl der Betroffenen lässt sich nicht sicher bestimmen. Frühere Berichte sprechen von Dutzenden, spätere Darstellungen steigern diese Zahl auf Hunderte. Ähnlich verhält es sich mit den Todeszahlen. Die oft zitierte Angabe von bis zu 15 Todesfällen pro Tag ist Teil einer späteren Erzähltradition und lässt sich aus den zeitnäheren Quellen nicht belegen. Dort ist von Zusammenbrüchen die Rede, von möglichem Tod durch Erschöpfung, aber ohne feste Zahlen. Auch die Dauer bleibt unscharf. Es ist klar, dass das Geschehen sich über mehrere Tage erstreckt und sich im Laufe des Sommers entwickelt. Exakte Zeitangaben variieren jedoch je nachdem, welche Quelle man heranzieht und aus welcher Zeit sie stammt. Was als mehrere Tage beginnt, wird in späteren Darstellungen zu Wochen oder zu einem längeren, andauernden Zustand ausgeweitet. Ein ähnliches Problem zeigt sich beim Beginn. Die Vorstellung einer einzelnen Frau als Ausgangspunkt gehört zur gängigen Erzählung, ist aber in dieser Form nicht eindeutig in den frühesten Quellen verankert. Der Name Frau Trophäa taucht erst in späteren Überlieferungen auf. Die ursprünglichen Berichte sprechen von einer Frau, ohne sie näher zu identifizieren. Auch hier wird aus einer knappen Beobachtung im Laufe der Zeit eine konkrete Geschichte. Damit entsteht ein Bild, das aus zwei Ebenen besteht. Auf der einen Seite steht ein reales Ereignis, das in mehreren Quellen belegt ist. Menschen tanzen, die Stadt reagiert, das Geschehen breitet sich aus. Auf der anderen Seite steht die Art, wie dieses Ereignis erzählt wird. Zahlen werden ergänzt, Abläufe konkretisiert, Figuren benannt. Diese zweite Ebene macht die Geschichte greifbarer, aber sie entfernt sich gleichzeitig von dem, was sich sicher belegen lässt. Was bleibt, ist kein vollständiges Bild, sondern ein Rahmen mit klaren Konturen und offenen Stellen. Das Ereignis ist real. Die Geschichte, die daraus geworden ist, ist es nur teilweise. Aus dem, was sich in den Quellen nur knapp andeutet, entsteht im Laufe der Zeit eine Geschichte, die sehr viel klarer wirkt, als sie es ursprünglich war. Die Tanzwut von Straßburg wird zu einem Bild, das sich leicht erzählen lässt. Tanzen bis zum Tod ist die Formel, die daraus wird. Sie ist eingängig, verständlich und sofort greifbar. In dieser Form wird das Ereignis auch visuell. Man sieht eine Straße, Körper in Bewegung, verschwitzte Gesichter, Menschen, die kaum noch stehen können und sich trotzdem weiter bewegen. Vielleicht hört man Schreie, hektische Stimmen oder das rhythmische Auftreten von Schuhen auf Stein. Es braucht keine komplizierte Erklärung, weil das Bild für sich funktioniert. Gerade darin liegt seine Stärke. Es ist extrem, es ist körperlich und es widerspricht allem, was man als kontrolliertes Verhalten kennt. Diese Zuspitzung folgt einer klaren Logik. Komplexe Ereignisse werden reduziert, Unsicherheiten verschwinden, Zahlen werden präziser, als sie es ursprünglich waren. Aus Dutzenden werden Hunderte. Aus möglichen Todesfällen werden feste Angaben. Die Geschichte gewinnt an Schärfe, verliert aber an Differenz. Sie wird erzählbar, weil sie eindeutig wirkt. Wenn man sich dem einmal hingibt, funktioniert es sofort. Eine Stadt, ein Sommer, ein Zustand, der sich ausbreitet, als würde er eine eigene Kraft entwickeln. Körper, die sich bewegen, als gehörten sie nicht mehr ganz zu denen, die sie tragen. Der Gedanke liegt nahe, dass hier etwas von außen wirkt, etwas, das sich nicht kontrollieren lässt und das von Mensch zu Mensch übergeht. Genau an dieser Stelle muss man wieder einen Schritt zurückgehen. Denn das, was diese Geschichte so wirkungsvoll macht, ist nicht das, was sich sicher belegen lässt. Die Quellen liefern kein geschlossenes Narrativ, sondern einzelne Beobachtungen. Erst in den späteren Erzählungen wird daraus eine zusammenhängende Geschichte mit klaren Bildern und festen Aussagen. Die Legende funktioniert, weil sich das Unklare beseitigt. Sie ersetzt offene Stellen durch Gewissheit und macht aus einem schweren, greifbaren Ereignis eine klare Erzählung. Das Ergebnis ist ein Bild, das sich einprägt. Auch dann, wenn es die historischen Details nur noch teilweise abbildet. Am Ende bleibt weniger eine einzelne Erklärung als ein Muster, das sich durch verschiedene Zeiten und Orte zieht. Das, was in Straßburg geschieht, wirkt zunächst einzigartig. Eine Stadt, ein Sommer, Menschen, die tanzen und nicht mehr aufhören können. Doch ähnliche Berichte finden sich bereits früher. Schon 1374 wird entlang des Rheins, unter anderem in Aachen und Köln, von Gruppen berichtet, die plötzlich zu tanzen beginnen und sich über längere Zeiträume hinweg erschöpfen. In der Forschung setzt sich für solche Erscheinungen später der Begriff Choreomanie durch, von Griechisch Choreia für Tanz und Mania für Zustand oder Raserei. Gemeint ist damit kein einzelnes Krankheitsbild, sondern eine Reihe von Berichten, die über Jahrhunderte hinweg ähnliche Verhaltensmuster festhalten. Straßburg 1518 ist nicht der einzige Fall, aber der am besten dokumentierte und am häufigsten erzählte. Gerade deshalb bleibt das Ergebnis bis heute so präsent. In Straßburg wird sichtbar, was passiert, wenn Kontrolle über den eigenen Körper verloren geht. Menschen bewegen sich weiter, obwohl der Körper erschöpft ist, obwohl die Umgebung reagiert und obwohl Maßnahmen ergriffen werden. Dieser Kontrollverlust ist kein abstrakter Gedanke, sondern etwas, das im öffentlichen Raum sichtbar wird. Damit verbindet sich ein zweiter Punkt. Verhalten bleibt nicht isoliert. Es entsteht nicht nur in einem einzelnen Körper, sondern kann sich in einer Gruppe ausbreiten. Die Beispiele aus Straßburg und aus anderen Zeiten zeigen, dass Menschen nicht unabhängig voneinander reagieren. Wahrnehmung, Erwartung und Umgebung spielen eine Rolle. Ein Verhalten, das einmal sichtbar wird, kann sich wiederholen und verstärken, ohne dass es dafür eine bewusste Entscheidung geben muss. Zwischen diesen beiden Ebenen verläuft eine Grenze, die sich nicht klar ziehen lässt. Der Körper reagiert, aber diese Reaktion steht nicht losgelöst von der Psyche oder vom sozialen Umfeld. Das, was als körperliches Symptom erscheint, ist eingebettet in eine Situation, die von Unsicherheit, Druck und Deutung geprägt ist. In Straßburg treffen diese Faktoren aufeinander und machen ein Verhalten sichtbar, das sich weder vollständig medizinisch noch vollständig religiös erklären lässt. Vielleicht beschäftigt uns das Ereignis genau deshalb bis heute. Es lässt sich nicht auf eine einzige Ursache reduzieren. Es bleibt ein Beispiel dafür, wie komplex menschliches Verhalten wird, wenn mehrere Ebenen gleichzeitig wirken. Die Geschichte ist deshalb nicht nur eine Episode der frühen Neuzeit, sondern ein Hinweis darauf, wie Menschen auf Belastungen reagieren können. Die Reaktion ist dabei nicht immer rational im engeren Sinn. Sie folgt Mustern, die sich aus Körper, Wahrnehmung und Umgebung zusammensetzen. Vielleicht bleibt Straßburg deshalb bis heute so schwer greifbar, weil die Bewegung irgendwann endet, die Frage nach ihrem Ursprung aber nie ganz verschwindet. Also, wie ich das jetzt verstanden habe in der Geschichte, also ehrlich gesagt bin ich mir noch nicht ganz einig, ob das jetzt wirklich ein körperliches Phänomen gewesen sein soll. Wer weiß denn, ob das nicht eigentlich zum Beispiel eine geplante Veranstaltung war, wie zum Beispiel eine Art Protest im Flashmob, und die haben das nur nicht in die Überlieferung genommen, weil das einen politischen Hintergrund hatte. Das ist sehr verschwörungstheoretisch, ehrlich gesagt. Aber es ergibt doch keinen Sinn. Also warum sollte das... Und warum beschreibt man es als Tanzen? Also wird es dann mehr ein Zappeln oder Hacken oder was wirklich Tanzen so?
Ich habe gerade so einen mittelalterlichen Stadt, wie so jemand an dir vorbei moonwalkt und so. Nee, aber das machen wir dann mal die Verschwörung auf. Also es ist natürlich eindeutig, dass es die Metal-Szene war damals. Ich dachte, wenn wir jetzt hier einfach random in der Stadt rummoschen, muss die Stadt ja irgendwann eingreifen. Deswegen dann in Straßburg, wie du ja gesagt hast, irgendwann quasi ein Festival organisiert und sagt so, okay, hier, pass auf, hier sind Bands.
Ja. Yeah.
Und hier ist da ist der Moshpit, da könnt ihr jetzt tanzen, bis ihr fertig seid. Und dann haben die einfach so richtig hart abgeraved und abgemettelt oder was auch immer. Und so ist Rock am Ring entstanden.
Oder was auch spannend wäre, vielleicht ist es auch ein Fall von, es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, Kokain war ja früher auch als medizinisches Mittel für Hausfrauen auch irgendwie ein Ding. War es Kokain?
In der Cola war das auch mit drin, ne?
Ja, aber es gab auch irgendwie, das hieß irgendwas mit Hausfrauenzauber oder so. Also, ich weiß nicht mehr, vielleicht war es auch Heroin, auf jeden Fall irgendeine starke Droge. Ja, vielleicht war es irgendwie auch sowas. Die haben irgendwas an irgendeine Tablette gelutscht und dann wurde es halt irgendwie nicht in Zusammenhang gesetzt.
Alle hatten vorm Schlafengehen nochmal ein Glas Cola und sind dann so, hui, Zuckerschock.
Immer Tag.
Oder Center-Schocks.
Wer weiß. Also klingt für mich alles plausibler, als dass es wirklich eine Krankheit gibt, die einen zum Tanzen bringt.
Ja, also ja, ich glaube, das ist einfach nur, damit man es bildlich hat, dass man es tanzen nennt. Die haben wahrscheinlich wirklich einfach nur ein bisschen so gezappelt. Das hat natürlich niemand gesehen. Ihr könnt euch vorstellen.
Aber warum sollten die denn auch wieder zurück zu diesem Platz kommen? Also es muss ja dann schon irgendwie... Ja,
genau, das verstehe ich nicht. Das heißt, irgendwann geht Frau Trophäa dahin. So, jetzt. Und abends ist sie erschöpft, also geht nach Hause. Und morgen geht die wieder hin und fängt dann wieder an. Und irgendwann machen die Leute, also das kann doch nicht ansteckend sein, wenn sie denken, was macht sie da? Ich probiere das jetzt auch mal aus. Und dann
ist es so das, geil, dass sie nicht mehr aufhören.
Ja, voll cool. Und nee, verstehe ich auch nicht.
Ich finde es auch stark, dass du dieses Geräusch verwendest, um den Tanz darzustellen, weil die Zuhörer ihn dich ja nicht sehen.
Ja, ich meine, man kennt doch diese aufblasbaren Wackelmännchen mit diesen Ärmen. Die dann so an so Gebrauchtwagenläden immer stehen. Also diese, wie heißen die denn? Wackelarm-Blasfiguren? Also jeder weiß, ich kann ja bei Instagram so ein Bild davon mit reinstellen. Ja, so stelle ich mir das irgendwie vor, dass sie halt irgendwie so einfach wackeln. Und ja, oder es halt doch, wenn die halt medizinisch jetzt nicht so fit waren, ich war ja dann zu der Zeit irgendwas im Trinkwasser, dass das dann drin juckt. Und dass du dich nicht kratzen kannst. Deswegen versuchst du dich halt so zu schütteln, dass vielleicht deine Niere ein bisschen hin und her schwingt und da kratzt, wo es innen juckt. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich bewegt sich gar nichts in einem, außer Mageninhalt. Ich habe noch nie in einen Menschen reingeguckt. Doch, habe ich.
Meinst du?
Das lasse ich jetzt einfach stehen. Nein, Körperwelten. Also, okay. Da sieht man ja ungefähr, wie man von innen, also nicht nur ungefähr, man sieht ja ziemlich exakt, wie man plastiniert aussieht, das ist wahrscheinlich gar nicht so viel Platz, dass man sich da irgendwas da kratzt.
Kann das überhaupt sein, dass man irgendwas in dir drin anfängt zu kratzen?
Ich hoffe nicht, weil das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Stell dir mal vor, es
juckt in deinem Bauch.
Ja, im Magen juckt das jetzt. Also kannst du ja irgendwie vielleicht durch trinken oder sowas. Nehmen wir mal, nehmen wir doch mal deinen Blinddarm kratzt oder sowas. Was machst du denn da? Tanzen?
Ich google das kurz.
Bildungsauftrag. Wir können ja nicht hier Fässer aufmachen und dann nicht erklären. Kann es innen kratzen?
Aber es gibt Juckreiz bei Leber- und Gallengangserkrankungen. Aber wo juckt's dann?
Wie kratzt du denn deine Leber? Ein Bierchen denn? Oder? Oder durch Tanzen?
Ich glaube, hier steht nicht unbedingt, dass in der Leber juckt. Okay, die Juckreiz ist die Lokalisation insbesondere an den Handinnenflächen und Fußsohlen. Ja, mein Gott.
Ach so, das heißt, so, wenn du jetzt irgendwie hast Krankheit F und hast deswegen grüne Augen oder sowas, muss dann halt Juckreiz durch eine Leberkrankheit kommen können.
Ja.
Ist ja lame. Weil sonst hätte ich natürlich, also was hilft bei Juckreiz im Magen? Ein guter Snack.
Erstens, die Tanzwut von Straßburg beginnt offenbar mit nur einer einzelnen Person mitten auf der Straße. Aus dieser einen Bewegung entwickelt sich innerhalb weniger Tage ein Ereignis, das eine ganze Stadt beschäftigt. Menschen bleiben stehen, beobachten und irgendwann tanzen sie selbst.
Zweitens, die oft zitierte Zahl von bis zu 15 Toten pro Tag bei der Tanzwut ist historisch nicht belegt. Sie stammt aus späteren Überlieferungen und hat das Bild des Ereignisses stark geprägt. Zeitnahe Quellen sprechen von Erschöpfungen und Zusammenbrüchen, nennen aber keine festen Zahlen.
Drittens. Der Straßburger Stadtrat ließ Musiker engagieren, um die Tanzwut zu behandeln. Nach damaliger medizinischer Vorstellung sollte Bewegung ein Ungleichgewicht im Körper ausgleichen. Die Maßnahme stabilisierte das Geschehen jedoch nicht.
Viertens. Später werden Betroffene zu einem Schrein des heiligen Vitus gebracht, um sie zu heilen. Mit diesem Schritt wechselt die Deutung von einer medizinischen zu einer religiösen Erklärung. Der sogenannte Veitstanz war bereits als Krankheitsbild bekannt.
Fünftens. Straßburg 1518 ist nicht der einzige Fall dieser Art. Bereits 1374 berichten Chroniken entlang des Rheins von Menschen, die plötzlich zu tanzen beginnen und nicht mehr aufhören. Straßburg wird später nur der bekannteste Fall einer ganzen Reihe solcher Ereignisse.
Straßburg kehrt irgendwann zurück zu seinem Alltag. Die Straßen füllen sich wieder, Märkte öffnen, Entscheidungen werden getroffen, als wäre nichts gewesen. Das Ereignis verschwindet nicht abrupt, sondern verliert sich allmählich aus dem Blick. Zurück bleibt keine klare Erklärung, sondern ein Rahmen aus Beobachtungen, Deutungen und Lücken. Menschen haben getanzt, die Stadt hat reagiert und alles, was daraus geworden ist, wurde später erzählt, ergänzt und geordnet. Was sich in diesem Sommer gezeigt hat, ist nicht vollständig greifbar. Aber es ist auch nicht verschwunden. Es bleibt als Bild und als Hinweis darauf, wie wenig selbstverständlich die Kontrolle über den eigenen Körper manchmal ist. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt im Straßburger Night Fever.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.